Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten am ersten EM-Dienstag. Und das Ganze heute präsentiert von unserem Partner Adidas Baby. Ja, die Marke mit den drei Streifen. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns an Bord sind. Ihr könnt Fragen stellen, am besten im Calcio Berlin Community Tab auf YouTube. Da geht der Post immer montags online. Und genau da kommt die Frage von Tim Wernick her. Und der fragt, Gude, wieso hält England noch an Southgate fest? Die Spieler mögen ihn nicht. Die Fans bekommen Spiel für Spiel eine taktische Disasterclass zu sehen. Gibt es überhaupt Punkte, die für Southgate sprechen? Liebe Grüße aus der Hauptstadt des zukünftigen Europameisters und dann eine Österreich-Flagge. Na, das wollen wir erstmal sehen. Okay, ja, Thema Southgate. Also, es gehen Clips viral, ne, von Experte Christoph Kramer zum Beispiel, der sich sehr darüber aufregt, wie England spielt. Wir alle gucken natürlich darauf und denken, da muss mehr gehen. Aber lass uns das Ganze einmal nüchtern betrachten. Nüchterne Fakten. Gareth Southgate ist nach Punkteschnitt der zweiterfolgreichste englische Nationaltrainer aller Zeiten. Fabio Capello war der Einzige, der im Schnitt mehr Punkte geholt hat und der hat bei Turnieren nicht performt. Seine Bilanz sieht folgendermaßen aus. 96 Spiele, 61 Siege, 18 Unentschieden, 17 Niederlagen plus 141 Torverhältnis. Southgate war vor 4 Jahren ein paar verschossene Elfmeter davon entfernt, England den ersten Titel seit 1966 zu bescheren. Erstes Turnier, Halbfinale. Zweites Turnier Finale, drittes Turnier Viertelfinal aus gegen den späteren Finalisten. Davor, ohne ihn, 2016, Achtelfinal aus gegen Island, 2014, Gruppenphase aus, 2012, erstes K.O.-Spiel gegen Italien. Gareth Southgate hat England verhältnismäßig Erfolg gebracht. Das muss man ganz klar so sehen. Denn die Engländer sind, obwohl sie eben seit immer hochtalentierte Mannschaften stellen, sind sie, das würde ich mal so sagen, die chronischsten Underperformer, wenn es danach geht, wer hat die beste Mannschaft und das schlechteste Ergebnis. Da waren die Engländer jahrzehntelang ganz vorne mit dabei und das hat Southgate ausgemerzt. Das ist nicht mehr so. Unter Gareth Southgate ist England zu einer ernstzunehmenden Top-Nation geworden. Die Art und Weise, ja gut, darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen. Kommen wir erstmal zum Punkt von Tim, dass die Spieler ihn nicht mögen würden. Die Spieler mögen ihn eben doch. Die Spieler mögen ihn, vor allem die erfahrenen Spieler mögen ihn sehr gerne. Harry Kane hat gesagt, wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben. Kyle Walker hat vor 2 Wochen gesagt, das ist eine Southgate Group of Players, wir sind wie seine Kinder. Er hat uns großgezogen und uns durchgebracht. Kieran Trippier, wir haben eine großartige Mannschaft, einen Top-Manager und großartigen Staff. Die Spieler mögen Gareth Southgate. Ob sie die Art und Weise, wie die spielen mögen, ist eine andere Frage. Aber die Punkte von Tim, die Spieler würden ihn mögen, nicht mögen, das stimmt nicht. Die Fans kriegen ja Disaster-Class, ja, aber die Fans kriegen eben auch relativ gesehen Erfolg im Vergleich zu dem, was sie vorher bekommen haben. Und dennoch stimme ich dir natürlich zu, Tim. Das muss ich mal ganz klar sagen. Der Fußball, den Southgate mit England spielen lässt, ist ein gottverdammtes Verbrechen. Das ist Terroristenball und es ist furchtbar anzusehen. Ja, das Spiel gegen Serbien war eine Katastrophe. Und Jude Bellingham, Brüderchen, ganz Frankfurt hatte ich im Blick. Ja, wir werden das nicht vergessen, was du da mit Philipp Kostic gemacht hast. Aber nochmal, um das kurz festzuhalten und dann ein kurzer Ausblick auf die Zukunft. Gareth Southgate hat England vom Prügelknaben zu einer Top-Nation gemacht. Ganz einfach. Wenn Deutschland in der K.O.-Phase gegen England spielen muss, haben wir alle Schiss. Haben alle keinen Bock drauf. Das war früher nicht so. Früher war England fast ein Wunschlos in ganz großer Abführung. Das hat sich geändert und das ist Southgates Verdienst. Die Art und Weise war furchtbar und man ist jetzt an einem Punkt angekommen, und davon bin ich auch überzeugt, dass man auf dieses Turnier schauen wird und wenn der ganz große Erfolg ausbleibt, und das wäre für mich Halbfinale und mehr, wenn sie das nicht schaffen, dann glaube ich, wird für Gareth Southgate wird die Luft auch ein bisschen dünn, denn dann werden die Leute irgendwann sagen, okay, dieser biedere Südtor-Fußball, den wir hier geboten bekommen, führt uns ja ultimativ auch dann doch nicht zum Erfolg. Und Southgate ist in seinem 8. Jahr, das ist bei Nationaltrainern schon auch eine lange Zeit natürlich, aber auch da muss man dann irgendwann gucken, ist das denn noch der richtige Mann hier? Denn wenn du auch im 8. Jahr mit dem, ich glaube, er war bei, bis auf einem Turnier hatten sie immer zumindest die wertvollste Mannschaft, wenn man damit dann am Ende gar nichts vorzuweisen hat, außer die eine Finalteilnahme, dann wird es irgendwann nicht mehr reichen. Denn die englischen Ansprüche müssen da eben andere sein. Und bis jetzt muss man eben sagen, anhand der Ergebnisse, anhand der Erfolge, gibt es faktisch gesehen, außer dem Eye-Test, außer dem, wie viel Spaß macht es, den zuzugucken und wie gut spielen die Fußball in unseren Augen, gibt es wenig, was gegen Southgate spricht. Mannschaft mag ihn, Erfolg ist da, Fußball ist furchtbar. Ich sage, Southgate braucht bei diesem Turnier Erfolg, Halbfinale mehr, sonst wird es richtig schwierig für ihn. Und man darf auch noch eine Sache nicht vergessen. Southgate hat angefangen, da hatten sie schon eine hochtalentierte Gruppe, aber dieser Kader wird ja gerade noch von Turnier zu Turnier besser. Da kommt ein Foden dazu, da kommt ein Saka dazu, da kommt ein Bellingham dazu, von Turnier zu Turnier, ein absoluter Topspieler mehr. Und für mich werden damit auch die Ausreden für Southgate immer geringer. Aber ja, dieses Turnier hat er noch, die werden den Trainer nicht wechseln in der Gruppenphase und am Ende des Tages gibt der Erfolg ihm ja halbwegs recht. Die nächste Frage kommt von Nikolai und er sagt, grüß dich, Heimo. Frag Heimo, so habe ich es angekündigt. Die Startelf der Deutschen ist ja vergleichsweise alt. Du darfst nur Spieler über 32 in deine deutsche Startelf aufnehmen. Wie sieht diese dann aus? Grüße aus einer Storchenstadt im Süden Deutschlands. Das ist irgendwas am Tegernsee. Also, Freunde. Die deutsche Ü32-Aufstellung hat gute Parts. Hat katastrophale Parts, muss man mal so sagen. Also, im Tor, Ter Stegen. Ja, Manuel Neuer hätte hier spielen können. Bei mir kriegt den Zuschlag aber Ter Stegen. Wir spielen in einem 4-3-3, wo die beiden mit zwei Halbraumzehnern vorne, mit zwei Spielern im Mittelfeld, die uns Breite geben müssen, obwohl sie die Athletik dafür nicht haben. Aber dazu später mehr. Wir fangen erstmal an bei unserer Defensive. Wir fangen an in der Viererkette. Wir fangen links an. Und da spielt Anthony Jung von Werder Bremen. Mit 32,4 km/h geblitzt worden und damit einer unserer schnellsten Spieler in der Viererkette oder sogar in der ganzen Mannschaft. Und wenn ihr das hört, mit 32,4, einer der schnellsten der Mannschaft. Da wisst ihr, wir sind in großen Problemen. Diese Mannschaft darf den Ball niemals verlieren, denn sonst sind wir in einer World of Pain. Anthony Jung, zuletzt immer innen gespielt, vielleicht auch, weil er älter wird und die Athletik nicht mehr ganz da ist, aber kann auch links spielen. Andere Alternative wäre Halstenberg gewesen. Und ich will lieber einen Bundesligaspieler hier. Von daher Anthony Jung. Erster Innenverteidiger Vogt von Union Berlin. Hier war ganz klar auch Robin Knoche in der Verlosung. Jeder weiß, alle OGs wissen, ich bin großer Robin Knoche-Fan. Kevin Vogt habe ich mitgenommen für seine Athletik. 33,4 km/h in dieser Saison. Und das ist natürlich eine Geschwindigkeit, die können wir uns nicht entgehen lassen, denn damit ist er schlicht und ergreifend unser schnellster Spieler. 33,4 km/h. Und diese Athletik brauchen wir, denn sein Partner ist Mats Hummels, 32,4 km/h. Ich habe mir die Geschwindigkeiten rausgesucht, weil ich so lustig finde, wie langsam diese Mannschaft ist. Und auf der rechten Seite Zimmermann von Düsseldorf, 32,4 km/h, 6 Assists in der abgelaufenen Saison. Wir brauchen ein bisschen Flankenqualität hier, wegen der Offensive, die wir haben. Sonst geht die ganze Nummer gar nicht auf. Die Rechtsverteidigung war wirklich schwierig. Ich hatte hier irgendwann Gulde von Freiburg stehen, der das dreimal in seiner Karriere gemacht hat. Ich hatte hier Bell von Mainz stehen, der das 2015 das letzte Mal gemacht hat. Also ja, ich war tatsächlich überrascht, wie wenig Ü32-Spieler es dann, ja, ich sag mal, langfristig gibt. Also es gibt die paar, die wir alle kennen und davon kommen noch einige. Und dann merkst du aber so, hinter den großen Namen gibt es auf vielen Positionen fast gar nichts mehr und die Leute beenden ihre Karriere eher schnell. Wir kommen im Dreier im Mittelfeld, Single Pivot, der Mann, der das Spiel gestalten muss. Und nochmal, wir dürfen den Ball niemals verlieren, Toni Kroos. Höchstgeschwindigkeit, 29,9 km/h, seit 2 Jahren die 30 nicht geknackt. Ja, das ist der Mann, der für uns das Spiel leiten muss. Und dann spielen wir mit den beiden Mittelfeldspielern, die uns Breite geben müssen. Da nochmal mein Lieblingsbegriff, das müssen, ja, Metzala müssen das sein, so ein klein wenig wie Wirtz und Musiala, aber dann doch nicht ganz so offensiv. Und das sind Mario Götze und Ilkay Gündogan. 30,9 und 30,15 km/h. Unser Mittelfeld hat keinen Spieler, der über 31 km/h schnell gewesen wäre. Götze und Gündogan, wie gesagt, müssen links und rechts ein bisschen Breite geben, denn vor ihnen spielen Marco Reus und Thomas Müller. 31,49 km/h und 32,1 km/h, auch das nicht wirklich schnell. Und davor ist dann Kevin Behrens angebracht. Und wenn man sich jetzt überlegt, diese Mannschaft, die ihr jetzt nochmal seht, wie weit könnte die kommen bei so einem Turnier? Ich meine, ein Turnier ist immer ein bisschen Glück, die, wenn sie in der deutschen Gruppe sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie da rauskommen. Viel mehr traue ich denen aber auch nicht zu, als gerade so aus der Gruppe rauskommen. Weiter geht's mit der Frage von JJ8367. Gute Nico, welche 5 abgestürzten Vereine aus Liga 4 oder tiefer würdest du gerne wieder im Profifußball sehen? Grüße aus Cottbus. Und euch, liebe Sons of Energy, kann ich natürlich nicht mehr nennen. Gratulation zum Aufstieg, Gratulation an Alemannia Aachen, an die Spatzen aus Ulm. Da sind mir einige Kandidaten weggebrochen, zum Glück. Also, wie machen wir das? Mit dabei für mich der Wuppertaler SV. Hatten in der Vergangenheit Bundesliga gespielt, haben zweite Liga gespielt, haben sehr gut Bundesliga gespielt und sind maßlos abgeschmiert. Der Wuppertaler SV ist dabei. Auch dabei, dasselbe gilt für sie, ehemalige Bundesliga, vor allem in der zweiten Liga aktiv, die Stuttgarter Kickers. Gerade erst abgestiegen und eine Mannschaft, die ganz klar in den deutschen Profifußball gehört, ist der MSV aus Duisburg. Dann hier vorne, weil der Aufkleber so schön ist, der SV Meppen 1912 kehrt zurück in die dritte Liga. Und dann eine Mannschaft, die ich aus persönlichen Gründen hochwähle, weil ich wieder die Chance auf ein Derby haben will, die Offenbacher Kickers. Also der OFC, Meppen, Duisburg, Stuttgart und Wuppertal sind meine fünf Mannschaften, die dringend wieder aufsteigen müssen. Und wir gehen weiter zur Frage von Remus, TG17, Juve. Bruno Fernandes oder Ødegaard? Also, ich glaube, dass Bruno Fernandes wegen United in der ganzen United-Situation insgesamt immer noch leicht unterbewertet ist. Ich glaube, wenn man sich alleine anschaut, wie wichtig der für Portugal ist. Und heute sehen wir ja, die Portugiesen spielen. Vielleicht spielen sie sogar jetzt, gerade während ihr dieses Video schaut. Vielleicht hat er eine rote Karte gesehen, vorher zwei Eigentore gemacht und alles ist hinfällig, was ich sage. Aber der war in Quali und Vorbereitung in absoluter Topform. Im Vergleich zu Ødegaard sicherlich der bessere Defensivspieler. Aber Ødegaard hat für mich noch ein bisschen mehr Entwicklung in sich. Da ist noch ein ganz bisschen was im Tank. Und er war in meinen Augen einer der besten ZOMs der Welt in der abgelaufenen Saison. Und deshalb kriegt Martin Ødegaard den Zuschlag. Nächste Frage ist Victor Osimhen oder Gier Keres, dessen Namen ich niemals aussprechen kann. Vic hat eine schwächere Saison gespielt, natürlich wie ganz Napoli, 15 und 3 in 25 Spielen. Gier Keres kommt aus einer absurden Saison in Portugal. 29 Tore, 9 Vorlagen in 33 Einsätzen in der Liga. Also einer der besten Stürmer der abgelaufenen Saison. Aber in Portugal hat Haris Seferovic ausgesehen wie ein Topstürmer und Bas Dost hat eine noch bessere Saison gespielt, als er mal da war. Und deshalb, weil Osimhen es mir auf höherem Niveau schon gezeigt hat, geht der Zuschlag stand jetzt an Vic. Boom. Nächste Frage. Guirassy oder Thuram? Ja, Thuram kommt natürlich aus einer brutalen Saison, hat mir auch bei den Franzosen ganz gut gefallen. Aber Serhou Guirassy sah letzte Saison aus wie einer der drei besten Finisher auf diesem Planeten. Und das ist eine Qualität, die man nicht so häufig kriegt. Und deshalb kriegt er bei mir den Zuschlag. Dann haben wir Kvisha Kvaratskhelia gegen Chiesa. Kvisha hat zwei Saisons Serie A gespielt. Beide sind besser als die beste von Chiesa. Oder seine schlechtere ist so gut wie die eine beste von Chiesa. Noch dazu ist Chiesa verletzungsanfälliger. Spielt ja zuletzt, glaube ich, auch bei Juve eher im Sturm als eine klassische Flügelrolle. Für mich ist es nicht mal knapp. Kvisha kriegt den Zuschlag. Dann eine Frage, die für mich persönlich schwer ist. Dusan Vlahovic oder Jota? Tja. Dusan mit seiner besten Juve-Saison gerade. Was Jota in limitierter Einsatzzeit macht, ist beeindruckend. Muss man auch mal so sagen. Jota war die letzten Jahre besser als Dusan Vlahovic. Und trotzdem, glaube ich, ist es schwieriger, einen zweiten Dusan zu finden als einen zweiten Jota. Und deshalb geht mein Zuschlag, obwohl ich weiß, dass Jota besser war in den letzten zwei Jahren, an Dusan Vlahovic. Wirtz oder Musiala? Ja, bei Wirtz reden wir über einen potenziellen Ballon d'Or-Gewinner. Und bei Bellingham reden wir über jemanden, der es mit Sicherheit gewinnen wird. Vermutlich noch dieses Jahr. Ich mag Florian Wirtz lieber. Er ist mir deutlich sympathischer. Den Zuschlag kriegt Jude Bellingham. Darwin Núñez gegen Joselu. Ja, also wer hier was anderes sagt als Darwin, muss man leider sagen, ist ein Spinner. Joselu bei der Eintracht und ich bin ein Spinner. Dann haben wir Undaf oder Boniface. Ja, also beide natürlich aus brutalen Saisons gekommen, aber ich muss ja irgendwie eine Entscheidung finden. Und es ist natürlich saugemein jetzt Boniface irgendwie seine Verletzungen und den Afrika Cup irgendwie das quasi als Punkt gegen ihn anzuführen. Deshalb machen wir es folgendermaßen. Ich glaube, Dennis Undaf kann Boniface bei Leverkusen eher ersetzen, als Boniface Undaf bei Stuttgart ersetzen könnte. Und deshalb kriegt Dennis Undaf hier den Zuschlag. Trossard oder Watkins, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir scheißegal, aber Ollie Watkins kommt aus einer 32-Scorer-Saison. 21 im Jahr davor. Trossard gibt einem viel, ist ein interessanter Spieler, aber Ollie Watkins. Und dann haben wir noch Palmer gegen Havertz und man kann bei Cole Palmer auch die Elfmeter rausrechnen und die Saison bleibt brachial. Deutsche Brille auf. Havertz ist ein bisschen vielseitiger. Es ist EM in Deutschland, deshalb kriegt Kai Havertz von mir den Zuschlag. Jeder, der sich darüber aufregt, mit dem werde ich keinen Streit anfangen über das Thema. Sagen wir es mal so. Niklas de Berry, na wer könnte das wohl sein? Mit der Frage, moin, in den letzten Jahren wurden im Fußball häufig Rekorde gebrochen, von denen viele dachten, dass sie für die Ewigkeit bestehen. Glaubst du, es gibt tatsächlich Rekorde, die niemals gebrochen werden? Und wenn ja, welche? Grüße aus dem Westerwald. Ja, das ist eine spannende Frage, weil das ist ja immer, das ist ja im Sport auch nicht nur im Fußball ein Thema, immer dieses Rekorde für die Ewigkeit. Und wenn wir die Entwicklung des Fußballs in den letzten 60 Jahren uns anschauen, wenn wir anschauen, wie Rekorde sich entwickelt haben und wenn wir anschauen, wie der Fußball immer weiter professionalisiert wird, wie Spieler in jedem einzelnen kleinen Gebiet besser sind, als sie das vor 10 Jahren waren, als sie das vor 20 Jahren waren und ganz bestimmt, als sie das vor 50, 60 Jahren waren. Warum erzähle ich das alles? Weil das mich auf eine Sache hinführt. Und zwar, dass ich glaube, Rekorde im Sport sind immer da, um gebrochen zu werden. Und die allermeisten Rekorde werden gebrochen werden und wahrscheinlich werden sie früher gebrochen werden, als wir uns das vorstellen können. Und wahrscheinlich werden auch die gebrochen werden, bei denen wir es uns nicht vorstellen können. Das ist einfach die Natur des Sports. Ne? Die Größten heute wollen zeigen, ich bin besser als die Größten vor mir. Ich bin der Beste, der das jemals gemacht hat. Dennoch gibt es ein paar Rekorde, von denen ich sage, die könnten schwer sein. Und zwar Cristiano Ronaldos Scoring-Record. Moment, meiste Länderspieltore. Cristiano Ronaldo für Portugal. Nicht nur, dass der Mann inzwischen bei 208 Länderspielen steht, er hat auch mit weitem Abstand die meisten Tore. 130. Auf Platz 2 ist Ali Day, der macht keine mehr. Auf Platz 3 ist Lionel Messi mit 108. Die 130 Tore von Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft. Das ist ein Rekord, von dem ich glaube, dass der sehr, sehr lange bestehen könnte. Denn man muss so unglaublich lange spielen auf Top-Niveau für eine Nation, die auch in der Lage ist, regelmäßig Mannschaften hoch abzuschießen, damit du 130 Tore machen kannst. Hier ist einfach die Parameter, die du dafür brauchst. Du musst ein absoluter Ausnahmespieler sein, der über 20 Jahre fit ist und das in einer Nation, in der du die besser ist als die allermeisten und in der du trotzdem über 20 Jahre gesetzt bist, obwohl ja Generationen an Spielern in dieser Zeit nachkommen, die eigentlich designiert dafür sind, deinen Platz einzunehmen. Deshalb halte ich es für extrem schwierig, so viele Tore für eine Nationalmannschaft zu machen. Und du musst, was du dafür sein musst, ist ganz einfach eine All-Time-Größe. Erling Haaland steht, glaube ich, bei 30 Länderspieltoren. Das ist sehr, sehr viel. Aber man muss überlegen, 130 sind 100 mehr. Bei einem Schnitt von, ich weiß nicht, was macht man, was ist der Schnitt von Cristiano Ronaldo in Länderspielen? Er hat 207, der spielt seit 2003, 21 Jahre, 207, also knapp über 20 im Jahr, ist richtig, oder? Calculator. Nein, nein! Oh Gott, Leute. Ich hab gerade die Homepage von den Cycle Classics Hamburg geöffnet, als ich Calculator eingeben wollte. 208 geteilt durch 21 sind 9 Spiele im Jahr. Upsi. 9,9 Spiele im Jahr hat Cristiano quasi, musst du machen, über 20 Jahre, über 21 Jahre, damit du auf die Summe kommst. Das ist verdammt viel, ne? Deshalb ist das ein Rekord, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er sehr schwer zu brechen ist. Aber ich würde mich nicht hier hinsetzen und sagen, der ist unbrechbar. Das glaube ich einfach nicht. Weil ich glaube, wir sehen ja jetzt schon, dass wir Spieler auf Top-Niveau haben, bis ins hohe Alter, wie wir das in der Vergangenheit nicht hatten. Und warum sollte das kein Trend sein, der sich weiter fortsetzt? Und dann könnte es eben auch möglich sein, so einen Rekord zu brechen. Ähnliches gilt für mich übrigens für die Spiele von Cristiano Ronaldo. Auch die 207, ne? Sehr, sehr viel. Die meisten anderen Spieler, die im ähnlichen Bereich sind, sind bei Nationen wie Kuwait, Emirate, Iran, Irak unterwegs und haben da sehr, sehr lange gespielt. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass es schwer zu knacken ist. Ein weiterer Rekord, der einfach schwer ist, ist Charlie Körbels 700 plus Eppes-Spiele in der Bundesliga für die Eintracht aus Frankfurt. Warum ist er schwer zu knacken? Nicht, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand 700 Bundesligaspiele macht, aber einfach, weil es sehr selten ist, dass jemand so lange bei einem Verein bleibt und so lange eine wichtige Rolle spielt. Das sind Rekorde, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass es schwierig ist, sie zu knacken, aber ich würde bei keinem einzigen Rekord sagen, dass er unknackbar ist, und ich glaube, es gibt keine Rekorde für die Ewigkeit, lieber Niklas. Maga1308 fragt, moin, Fanmaßen, volles Stadion, gute Laune über, volles Stadien, gute Laune überall, wie geil ist die EM gerade? Liebe Grüße aus Uda. Liebe Grüße zurück nach Uda, wo auch immer das ist. Ja, also, ich muss wirklich sagen, ich finde es absolut geil. Die Europameisterschaft folgt natürlich jetzt auch auf die Katar und hat die Katar-WM. Und damit hat man eben einen starken Kontrast. Es sind ja jetzt gerade wieder diese Videos hochgespült worden von den selben 500 Hanseln, die Fanmarsch für Deutschland machen, danach Fanmarsch für Niederlande machen. In Katar meine ich vor 2 Jahren. Und dafür eindeutig bezahlt worden sind und eindeutig keine Fans dieser Nation sind, sondern halt dafür bezahlt worden sind, damit solche Bilder entstehen. Und jetzt kriegen wir halt Bilder, die von unbezahlten Fans, ganz im Gegenteil, die haben dafür bezahlt, vor Ort zu sein. Und die sind so dermaßen viel beeindruckender, so viel kraftvoller, also wenn ich an die Schotten denke. Bis dato übrigens mein Lieblingssong von den Schotten, Where the famous Tartan Army and we're off to Germany. Germany, Germany. Großartiger Gesang. Dann haben wir von den Niederländern. Überragende Bilder. Wir haben die Albaner, die Spaghetti durchbrechen. Wir haben die Österreicher, die Baguette durchbrechen. Die Franzosen, die so tun, als wäre es absolut schlimm. Wir haben die Serben, die den Engländern einen Bierkrug auf den Kopf zerschlagen. Also, nee, das ist nicht so gut. Nee, aber insgesamt, die Bilder, die diese EM bis jetzt liefert, ich finde es auch großartig. Mir ist absolut bewusst, dass das genauso großartig wäre, wenn es in Frankreich wäre oder in Österreich und der Schweiz und in es gibt ganz, ganz viele Länder. Das ist nichts Deutschland-Exklusives. Aber es hilft eben, ein Turnier dort zu veranstalten, wo Fußball-Massensport ist und wo die Gastgeberstädte nicht nur bereit sind für den Anlauf der Fanmassen, sondern es gewohnt sind, weil es alle 2 Wochen passiert. Und ich finde, das merkt man gerade, und ich muss wirklich sagen, dieses Turnier macht unglaubliche Freude bis jetzt. Und es hilft mit Sicherheit auch, dass wir unser Magenta-Studio in der Fanworld haben und deshalb eben immer, und in Berlin, eine sehr internationale Stadt, und deshalb immer Fans von den verschiedenen Nationen direkt vor uns haben, wenn die Spiele spielen und da die Emotionen mitbekommen. Mir macht es wirklich unglaublich Laune, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so ein Turnier bekommen. Man darf ja auch nicht vergessen, die EM vorher war die paneuropäische EM, auch eine absolute Schnapsidee gewesen, und auch kein bisschen natürlich im Zeitgeist. Und ich finde, ja, es macht einfach was aus, wenn du halt weißt und wenn du siehst, oh scheiße, hier laufen gerade am Morgen 60 Kroaten an mir vorbei, hier sind 50 Spanier, wo kommen die Schotten her, warum sehe ich 400 niederländische Trikots in Deutschland, warum sehe ich norwegische Trikots, das ist ja das nächste Geile. Alle Touristen, die einfach so nach Deutschland kommen, bringen die Trikots von ihrer Mannschaft mit, ob sie dabei sind oder nicht. Ich habe Norweger gesehen, ich habe Schweden gesehen, ich habe die wildesten Kombinationen gesehen, und es ist wirklich toll, ich liebe es, und es zeigt wieder einmal, dass der Fußball, wenn man ihn einfach machen lässt, einer der größten Connector ist, einer der größten Verbinder, oder der Sport generell, würde ich da sagen, den die Menschheit so kennt. Und es ist großartig, das zu sehen. Es ist ein Turnier, das bei mir Gefühle weckt, von denen ich nicht wusste, dass ich die bei einem Turnier nochmal bekommen würde. Und das hat natürlich auch mit der Leistung der deutschen Nationalmannschaft zu tun, aber eben auch bei weitem nicht alleine. Auch wenn es natürlich sehr geholfen hat, dass man diesen Mood-Booster direkt mal zum Start bekommen hat. Wir haben eine zweite Aufstellung für euch. Und zwar von 1-2 Papagei. Ich habe die Frage ein bisschen gekürzt, war ein bisschen zu überambitioniert von Papagei. Grüße, Gedankenexperiment. In der Bundesliga geht zur neuen Saison eine Altherrenmannschaft am Start, bestehend aus den besten Ü35-Spielern der Welt. Wie sieht deine Startelf aus und was kann das Team erreichen? Liebe Grüße aus der Stadt mit dem ältesten Bierfest. Ja, das wird dann wahrscheinlich sein im Osten von Bayern irgendwo. Im Nordosten, sage ich mal. Die beste U35-Mannschaft der Welt. Ja, ich hätte eigentlich quasi hier Inter Mailand aufschreiben können, mehr oder weniger. Habe ich auch. Also, wir spielen wieder im 4-3-3, aber die Namen lesen sich ein bisschen anders als davor. Wir haben im Tor Jan Sommer. Was ist jetzt los? Ich mache Manuel Neuer aufs Thumbnail und er kommt gar nicht vor. Hier ist er erwähnt. Manuel Neuer ist nicht Stammkeeper der U35-Internationalauswahl. Ist er nicht. Jan Sommer spielt bei mir. Auf der linken Seite Matteo Damian, EM-Fahrer für Italien, Stammspieler von Inter Mailand. Ja, Rechtsverteidiger. Die anderen Linksverteidiger, die zur Auswahl standen, wären zum Beispiel Marcelo gewesen. Top in Topform in Brasilien, darf man nicht vergessen. Aber Matteo Damian ist, glaube ich, noch deutlich näher dran an der Weltspitze. Und er kann linksverteidigen, hat das über 60 Mal in seiner Karriere gemacht. Matteo Damian auf links. Der nächste Interspieler ist Acerbi in der Innenverteidigung. Und sein Partner ist jemand, der alles gesehen hat auf der Welt. Ein absoluter Anführer, Sergio Ramos. Sergio Ramos kommt aus einer Saison bei Sevilla, wo er nicht verlängern wird. Bei der ich das Gefühl habe, dass sie ein bisschen schlechter gesehen wird, als sie das war. Das war in meinen Augen eine sehr ordentliche Saison für einen 38, 39 Jahre alten Innenverteidiger. Immer noch sehr torgefährlich, das wird er auch nicht mehr verlieren. Immer noch einer der dominantesten Kopfballspieler der Welt. Und Sergio Ramos ist auch ein Charakter, den ich in dieser Mannschaft in der Bundesliga nochmal sehen will. Und auf der rechten Seite, das glaube ich überrascht jetzt niemanden. Ich muss mal ganz kurz sicher gehen, dass er überhaupt alt genug ist. Kyle Walker von Manchester, 34 Jahre alt, ich bin gefickt. Ich hatte noch eine Alternative. Die suche ich euch schnell raus. Da gab es tatsächlich noch was Gutes. Detailposition. Rechter Verteidiger. Das ist nämlich das Problem, dass man hier bei Transfermarkt nur U35 filtern kann. Dann wäre die Alternative, Gott, Alter, Matteo Damian ist auch 34. Wir sind gefickt worden. Azpilicueta verteidigt rechts bei uns. Also Kyle Walker verteidigt nicht rechts, sorry, Rolle rückwärts. Azpilicueta rechts und auf der linken Seite verteidigt der eben von mir angesprochene Marcelo. Er kriegt den Vorzug vor Jordi Alba. Der wäre auch 35 Jahre alt, sorry, da ist mir keiner Fehler unterlaufen. Scheiße, Alter, ich dachte mit Damian und Walker, krass, Alter, ich habe Weltklasse Außenverteidiger. Naja, gut, dann ist es Marcelo und Azpilicueta. Im Mittelfeld, wir brauchen einen defensiven Anker. Einen, der alles abräumt, damit die Jungs davor das machen können, worin sie am besten sind, und zwar Meter machen. Und deshalb spielt Nemanja Matic. Ja, ist in meinen Augen ein bisschen die Schwachstelle. Matic war natürlich einer der besten Sechser der Welt, das gibt's gar keine Diskussion drüber. Ist in der letzten Saison aber schon bei weitem nicht mehr Stammspieler gewesen in Frankreich. Aber wir brauchen ihn, wir brauchen den Aggressive Leader, Nemanja Matic. Davor zwei Spieler auf der Doppel-8, die mit Dynamik ins letzte Drittel gehen sollen, die Offensive einsetzen sollen. Und das sind Luka Modric und Henrik Mkhitaryan. Da ist der nächste Interspieler dabei. Sind ja dann doch nur drei. Ohne Matteo Damian, Henrik Mkhitaryan, tolle Saison gespielt auf der 8. Und Luka Modric, über den muss ich euch, glaube ich, wenig erzählen, ist, glaube ich, mit 39 Jahren der Alterspräsident. Allerdings könnte auch unser linker Stürmer älter sein, Cristiano Ronaldo. Ja, Cristiano Ronaldo ist natürlich dabei. Auch den erleben wir nochmal in der Bundesliga in dieser Mannschaft. Den wir auch erleben, ist Karim Benzema davor. Ich habe mich für ihn entschieden, weil ich glaube, die mitspielende Komponente stärker ausgeprägt als bei Robert Lewandowski. Und ich glaube, das brauchst du. Ronaldo und Karim Benzema, kann man ja, glaube ich, auch sagen, ist erprobt aus der Vergangenheit. Und auf der rechten Seite dahinter spielt dann eben Lionel Messi. Messi, Ronaldo, Benzema, drei Ballon d'Or-Sieger in der Offensive. Luka Modric, ein Ballon d'Or-Sieger im Mittelfeld. Ich glaube, da stehen wir sehr, sehr gut da. Und ich glaube, diese Mannschaft kann trotzdem, ja, ich glaube halt schon, dass denen die Athletik zu schaffen machen wird, weil es halt einfach niemanden gibt, der wirklich ein Prime-Athlet wäre, jetzt wo Kyle Walker nicht mehr dabei ist. Deshalb sage ich, diese Mannschaft würde um die europäische Qualifikation auf jeden Fall mitspielen. Ich sage Europa League. Europa League für diese Mannschaft. Jakob SJ1, er mit der nächsten Frage. Moin Nico, Hürzeler ist ja jetzt zu Brighton gewechselt. Wie siehst du die Chancen, dass er dort gute Leistungen bringt? Was ist dort möglich für ihn? Viel spannender. Wie siehst du die Chancen von St. Pauli in der neuen Saison? Wer könnte guter Nachfolger sein? Danke für die geilen EM-Streams aus der Stadt des Zentralstadions. Liebe Grüße nach Leipzig. Ja, also Hürzeler zu Brighton. Es ist natürlich eine Verpflichtung, die Sinn macht aus Brightons Sicht. Hürzeler hat ja mehrfach gesagt, dass er stark inspiriert von Brighton, von De Cherby ist, dass er ein Vorbild von ihm ist. Und für mich ist die ganz klare Lesweise, dass man bei Brighton den Trainer geholt hat, der am nächsten dran ist, unverfügbar ist. Sebastian Hoeneß war nicht verfügbar. Und von daher glaube ich, dass das schon gut ist. Ich glaube aber auch, dass die Kopie ist selten so gut wie das Original. Und ich würde sagen, dass die Cherby das Original ist. Also würde mich nicht überraschen, wenn Brighton etwas abfällt im Vergleich zu De Cherby. Aber sicher wäre das für mich nicht. Und Nachfolger bei Pauli, das ist halt echt super schwer. Ich glaube, man muss sich vom Gedanken lösen, dass man jemanden findet mit einem ähnlich revolutionären Ansatz. Außer man hat da jemanden im Verein oder jemanden eben auf dem Radar, der genau wie Hürzeler in der breiten Öffentlichkeit noch keine Rolle spielt. Die Namen, die gehandelt werden, sind ja, glaube ich, Letsch und Reis, die ehemaligen Bochum-Trainer, bei Reis auch Schalke. Das sind erfahrene Trainer im Abstiegskampf, ist gar keine Frage. Und wäre beides auch in Ordnung, Verpflichtung. Ich persönlich würde gucken, ob man Timo Schulz zurückholt. Ich glaube, der war ja sehr, sehr beliebt auf St. Pauli. Vielleicht wäre das ja eine Option. Aber ich muss auch sagen, für mich ist die Chance, dass St. Pauli die Klasse hält. Und wir warten jetzt mal Transferperiode ab. Wir warten mal ab, welcher Spieler kommt. Aber für mich ist der Abgang von Hürzeler, Rekordverkauf für St. Pauli, Stand jetzt der Hauptindikator oder ein ganz ausschlaggebender Grund dafür, dass ich glaube, dass St. Pauli nächste Saison große Probleme in der Liga haben wird. Wir nehmen ein bisschen Tempo auf, weil noch Fragen über sind, aber die nächsten kann man kurz beantworten. Andi Pandi 77 fragt, Tag Nico, bei der EM gibt es ja die Regel, dass nur noch der Kapitän in Kommunikation mit dem Schiri tritt, um Schwierigkeiten zu besprechen. Was hältst du von dieser Regelung? Kannst du dir vorstellen, dass auch in der Bundesliga damit Szenen ruhiger behandelt werden könnten und es nicht so viel Stress bei den Schiris gibt? Liebe Grüße aus Trier. Grüße. Die kurze Antwort ist ja, es ist eine super Regel. Ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte, dass es diese Regel gibt, dass eigentlich nur der Schiri mit dem, nur der Kapitän mit dem Schiri reden darf. Die gibt es nämlich 100% in anderen Sportarten. Und ich dachte, die gab es im Fußball, aber wurde einfach nie umgesetzt. Ich dachte, das war so, ja, das ist so, aber juckt keinen, wie richtiger Einwurf quasi. Scheint nicht so zu sein. Die Umsetzung gefällt mir mega gut. Und ich muss wirklich, man muss sich eigentlich an die Stirn kloppen, dass das nicht früher passiert ist. Weil niemand mag die Rudelbildungen. Und sind wir mal ganz realistisch, in den hochemotionalen Szenen wird es auch weiterhin passieren. Wir werden auch bei dieser EM noch Rudelbildungen sehen, garantiere ich euch. Aber ich finde es eine gute Sache. Ich wundere mich sehr, dass man nicht früher drauf gekommen ist. Ich finde es auch absolut sinnvoll, dass man einen Stellvertreter benennt, wenn der Keeper Kapitän ist. Und mir reicht die Sample Size aus 4 Tagen EM komplett, um zu sagen, ich würde das so einführen in der Bundesliga. Max Kirschi, liebe Grüße, fragt, gute Heimo, wie waren die ersten Tage bei Magenta für euch? Was gefällt dir bisher? Was würdest du gerne noch anders machen? Ja, also mega gut. Ich habe ja schon gesagt, da auf dem Fanfest zu arbeiten, ist einfach großartig. Die Streams machen unglaublich Bock. Heute Doppelstream. Wenn ihr das hier schaut, bin ich sicher schon im Studio mit Niklas. Freue mich sehr drauf. Bastio Cipka heute auch am Start. Fabian Rehse war jetzt schon da. Ich muss wirklich sagen, es macht mir richtig Bock, eine EM so zu begleiten, weil das haben wir alle noch nie gemacht. Das ist für uns alle ein First und es ist für uns wirklich, ja, es ist wirklich toll für uns, dass wir in dieser Position sein dürfen. Wir finden es mega geil, dass wir im Stream die Highlights zeigen dürfen. Da darf man auch wirklich, das müssen wir nochmal, glaube ich, klarer sagen, das hat die UEFA noch nie zugelassen. Das hat die UEFA noch nie erlaubt, dass es Near-Live-Highlights gibt. Und wir sind, das war uns so wichtig in der Verhandlung, wir haben quasi gesagt, das ist ein K.O.-Argument. Entweder unsere Community kann Near-Live-Highlights sehen oder wir werden es nicht machen. Und wir finden es mega, mega geil, muss auch mal sagen, dass die UEFA nicht in direkten Verhandlungen, sondern über Magenta das zugelassen hat. Und das sind so Sachen, wo ich echt gedacht hätte, dass es gar nicht möglich ist. Und das sind wirklich positive Dinge, die ich rausheben möchte. Und bei Dingen, die noch zu verbessern sind, ich finde, wir sehen aktuell jeden Tag Verbesserungen. Wir haben den Chat besser in den Griff bekommen, da war in den ersten Tagen ja wirklich viel Dreck drin von, was weiß ich, für Plattformen oder Leute, die da nicht reingehört haben. Das haben wir besser eingefangen. Die Leute haben verstanden, was passiert. Die Leute haben verstanden, wie lange es dauert mit den Highlights, wissen das zu schätzen, das freut uns auch sehr. Und ansonsten dazu Kleinigkeiten, Timer im Stream zu haben, etc. Das sind die kleinen Schritte, die wir hier gehen. Aber da muss man auch mal wirklich ein großes Lob ans Team von Magenta aussprechen, die da die ganze Zeit versuchen, uns zuzuarbeiten, Dinge für uns möglich zu machen und gucken, dass wir da die beste Experience für alle haben. Und also ich muss wirklich sagen, mir macht richtig Spaß und ich freue mich auf die nächsten Streams. Und damit kommen wir zur letzten Frage von Felix Hi-Have. habe. Es haben jetzt fast alle, vielleicht zum Aufnahmezeitpunkt, alle Mannschaften der EM einmal gespielt? Nein. Wer hat dich besonders überrascht? Wer war für dich enttäuschend? Wer war deiner Meinung nach die stärkste Mannschaft? Viele Grüße aus der Stadt mit dem größten Weihnachtsbaum der Welt. Stadt mit dem größten Weihnachtsbaum der Welt. Also wenn ihr das habt, dann macht ihr damit schlechtes Marketing, Alter. Ganz Deutschland fängt im September an, sorry, da fange ich an so rumzurotzen vor Zorn. Ganz Deutschland fängt im September an, Lebkuchen in Supermärkte zu stellen und ihr habt den größten Weihnachtsbaum der Welt und Deutschland weiß nichts davon. Junge, Junge, Junge. Jeder kennt diesen verkackten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York. Aber ihr habt größten und keiner weiß davon. Ich gucke jetzt nach. Größter Weihnachtsbaum der Welt. Ich rufe bei in deiner Stadt im Büro an, Alter. Größter Weihnachtsbaum der Welt. Galileo genial. In Dortmund. In Dortmund habt ihr größten Weihnachtsbaum der Welt. Naja. Also wenn das hier so stimmt. Ja, 45 Meter. Genauso hoch wie der in Fendale, California. 36 Meter haben wir in Enid, in den USA. Warum steht bei Fendale, California und bei Enid, USA? Wahrscheinlich ist Enid so in Utah oder so. Enid, USA. Oklahoma. Naja, deutsche Utah. Warte, ich habe jetzt noch die Weihnachtsbaumgeschichte nicht abgeschlossen für mich persönlich. Dann haben wir Straßburg mit 36 Metern. Dann haben wir São Miguel auf den Azoren mit 30 Metern. Dann haben wir Rockefeller mit 26 Metern und dann Trafalgar Square mit 19. Und das bedeutet, es gibt einen absoluten Sweet Spot. Zwischen 19 und 26 Metern kann man den Trafalgar Square London aus der Top 5 bomben. Easy money, wenn ihr euch 21 Meter Baum in den Garten stellt. Dann seid ihr wichtiger als London. Denkt mal drüber nach. Wir gucken auf die Enttäuschungen und positive Überraschungen dieses Turniers. Positive Überraschungen. Deutschland gehört ganz klar rein. Ja, es war nur Schottland. Ja, okay, Alter. Die haben die 5-1 abgefiedelt. Wie viel mehr hätten sie machen sollen? In meinen Augen war das genau das richtige Ergebnis. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Es war wie aus dem Film. Perfekter Start für Deutschland. Man muss die Spanier nennen, die es schaffen, ein Spiel souverän zu gewinnen, das der Spielverlauf nicht so souverän hergegeben hat gegen die von den Mannschaften, die ich bei den positiven Überraschungen nenne, gegen den mit Abstand stärksten Gegner in Kroatien. Was mir dabei besonders gut gefällt, ist, dass die Spanier eine Zielstrebigkeit haben mit Lamine Jamal und Nico Williams, die man in der Vergangenheit nicht so gesehen hat. Kaltblütig. Kaltblütige Spanier hat man selten gesehen und die haben wir gesehen gegen Kroatien. Das macht mir ein bisschen Angst. Weitere positive Überraschung für mich, die Italiener. Da fand ich einfach die Art und Weise, diesen Rückstand zu handeln, so souverän, so cool. 16 Minuten später war das Ding wieder eingefangen, runtergespielt, gewonnen, easy. Die Italiener immer eine Mannschaft, eine Turniermannschaft. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Für mich auf jeden Fall auch eine positive Überraschung. Die Niederländer sind für mich ein bisschen Wundertüte. Ich glaube, da haben viele Leute das Polenspiel ein bisschen positiver gedeutet, als ich es für mich persönlich getan habe. Aber ich kann jetzt auch noch nicht auf die Faktoren zeigen, die mir große Sorge machen. Da müssen wir noch weiter abwarten. Aber für mich war so ein bisschen Vibe von Deutschland 2023. Sehr, sehr viele Chancen, gefällige Offensive und dann am Ende die Tore nicht machen. Das Spiel hat man jetzt gewonnen, aber ich bin nicht bereit, sie als positive Überraschung mitzunehmen. Die Franzosen haben das getan, was sie tun mussten und haben für mich in meinen Augen verdient gegen Österreich gewonnen. Ich weiß, bin ein bisschen überrascht über die scheinbar landsläufige Lesweise, dass Österreich auf Augenhöhe war. Das habe ich so nicht gesehen. Also für mich waren die Franzosen die bessere Mannschaft, hätten das Spiel auch früher entscheiden können und die Österreicher waren trotzdem gut. Aber für mich waren die Franzosen besser, trotzdem würde ich sie nicht als Überraschung nennen. Die Belgier sind die negative Überraschung, ich glaube, das ist klar. Und die Engländer waren jetzt auch nicht toll, aber die werden halt easy aus dieser Gruppe rauskommen. Von daher wäre meine negativste Überraschung ganz klar die Belgier und meine positivste würde ich, glaube ich, Italien geben. Das war's für heute mit Frag Calcio. Eure Meinung zu all dem Scheiß in die Kommentare, abonniert den Kanal und macht's gut. Ciao.